Schön. Ich hoffe, dass heute die Technik bei mir funktioniert. Ich habe sie vorhin noch mal kurz ausprobiert. Eine kleine Erinnerung am Anfang. Als wir in dieses Jahr hineingegangen sind, hatte ich einen Bibelvers so als Jahresmotto rausgesucht. Und es ist erstaunlich, wie vergesslich ich bin. Und ich dachte, ähnlich tickt ihr ja auch, nicht? Und deswegen schiebe ich den nochmal nach, ja, und wir können ihn nochmal verinnerlichen. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Wenn ich so in die Gemeinde heute Morgen reingucke, dann denke ich mir, hier sind lauter fromme Leute. Wieso komme ich zu diesem Ergebnis? Ganz einfach. Welcher echte Berliner verzichtet sonntags morgens auf das Ausschlafen? Welcher echte Berliner gibt freiwillig ein Schrippenfrühstück mit seiner Familie auf? Welcher echte Berliner verzichtet auf eine Joggingrunde mit anschließend einer Molle und einem Mittagsschlaf? Und kommt stattdessen um 10 Uhr in den Gottesdienst, abartig früh. Welcher echte Berliner, wenn er noch jung ist, geht abends relativ früh ins Bett, damit er morgens um 10 Uhr fit ist, wenn der Lobpreis anfängt und bemüht sich dann noch einigermaßen pünktlich zu sein? Ihr seid alle ein bisschen unnormal. Vielleicht ist das das erste Votum dafür, dass ich nochmal dafür plädiere, dass wir eine halbe oder eine Stunde später mit dem Gottesdienst beginnen. Ich weiß, ich merke an dem Applaus, das ist eine gewisse gemischte Sache, die so da ist. Aber deswegen möchte ich heute Morgen ganz gezielt alle Glaubenszelten, die sich hier versammelt haben, begrüßen. Und ich dachte, das Beste, was dazu passt, das ist, dass ich mit euch mal drüber nachdenke, ob Glaubenszelten auch ein gewisses Maß an Ratlosigkeit hin und wieder haben können. Und dazu gehe ich nochmal mit uns zurück in die Ostergeschichte. Eigentlich habe ich ja das letzte Mal gesagt, mir fällt nichts mehr zu Ostern ein, aber dann liest man doch nochmal nach und dann ist es ganz plötzlich, dass Gott einem da nochmal was auftut. Ich lese aus Lukas 24 die ersten 12 Verse. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein vom Grab weggewälzt, gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ganz ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in glänzenden Gewändern zu ihnen. Und sie erschraken und neigten ihre Gesichter zur Erde nieder. Da sagten die zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und es erschien ihnen diese Worte als wär's Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Kleine Quizfrage. Was haben diese Menschen gemeinsam? In 1. Könige 17 lesen wir, Kind der Witwe von Sarabt. Ach, jetzt sind die wirklichen Glaubenszelten gefragt. Die sagen, was stand nochmal in 1. Könige 17? Aber vielleicht Eutychus im Neuen Testament. Was hat Eutychus mit diesem Kind der Witwe gemeinsam? Tabea von Joppe, was hat sie mit Eutychus gemeinsam? Oder mit dieser Witwe? Oder ein junger Mann aus Nain? Was haben die alles gemeinsam? Die Tochter des Jairus. Oder jetzt wird es dem letzten klar, Lazarus. Die haben alle eins gemeinsam, die mussten alle nochmal sterben. Man sagt ja immer, manche Erlebnisse macht man nur einmal, aber die haben es zweimal hinter sich gebracht. Sie sind von den Toten auferweckt worden und nachher wieder verstorben. Ach ja, hier hatte ich noch die Heiligen nach dem Tod Jesu, aber die fallen da so ein bisschen raus, was sie gemeinsam haben. Die sind nur einmal gestorben und dann den Leuten wieder erschienen. Jetzt kommen wir hier in diese Geschichte von Jesus, also den Glaubenshelden, den Frauen. Damals war das absolut klar eigentlich, Totenauferstehung sind bei Gott möglich. Sie kannten ja alle Lazarus, vielleicht lebte er ja zu der Zeit auch noch. Das war eigentlich ganz normal, dass man mit einem, der mal tot war, auch sprechen konnte. Ich glaube, Peter, wir hatten uns darüber unterhalten jetzt über Begegnungen mit Leuten, die mal klinisch tot waren. Den einzigen, an den ich mich richtig erinnern kann, mit dem bin ich nachher essen gegangen in eine Pizzeria in Kreuzberg, der hat zwei Pizzen am Abend gegessen, so lebendig war der. Und dann habe ich die ganze Zeit ausgefragt, wie es denn war und wie das so ist. Aber der hatte nur Augen für seine Pizza, war komisch. Ja? Aber der war mitten wieder im Leben angekommen. Also die, die da zum Grab kamen, die wussten über das Maß von Auferstehung, was möglich ist. Die hatten das voll drauf. Und trotzdem gibt es diesen Vers dann. Und als sie darüber ganz ratlos waren, sie kamen ans offene Grab und waren massiv ratlos über dem, was sie da sahen. Und ich lese dann den Vers noch weiter und wiederhole den nochmal. Siehe, da traten zwei Männer in glänzenden Gewändern zu ihnen und sie erschraken und neigten ihre Gesichter zur Erde nieder. Da sagten die zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Jedem von uns Glaubenshelden ist absolut klar, dass die Auferstehung absolut notwendig ist für unser Heil. Höre ich ein Amen? Wir könnten ja nochmal üben, er ist auferstanden. Ihr habt was behalten vom letzten Mal, das ist gigantisch gut. Im Gottesdienst ist was hängen geblieben, passiert nicht jedes Mal. Wir gehen sogar in manche Kirchen hinein, wo Sonntag für Sonntag das apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen wird. Ich habe früher als Kind im Konfirmandenunterricht nie gewusst, ob ich dabei die Augen zumachen muss und eine Gebetshaltung einnehmen oder nicht. Ist das ja auch so gegangen? Beim Segen, der zum Schluss gesprochen wurde, und beim Glaubensbekenntnis wusste ich immer nicht, wie ich mich richtig verhalten sollte. Beim Vater Unser war das klar, dann schließt man die Augen, man faltet die Hände und man guckt andächtig. Mit geschlossenen Augen. Ich lese uns das nochmal, was wir wirklich da aussprechen, was festgeschrieben worden ist in den ersten Jahrhunderten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und jetzt kommt dieser Hammer. Man formuliert es, die Frommen unter uns, die lange Jahre mit Jesus unterwegs sind, die haben diesen Satz im Ohr, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann kommt ein Vers, der ist für Charismatiker nicht ganz so verständlich. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche. Wusstet ihr eigentlich, dass ich erzkatholisch bin? Einige zucken jetzt. Ja, ich bin katholisch. Ich glaube an den Kanon. Ich bin nicht römisch-katholisch, aber ich bin katholisch. Ich bin auch erzevangelisch, weil ich glaube an das Evangelium. Ja, versteht ihr? Und ich bin auch absolut orthodox, weil ich glaube an die Basiswerte, die uns übermittelt worden sind. Versteht ihr, manchmal tüten wir das sofort immer ein, katholisch, oh, Da denken wir, das hat was ganz Schlimmes. Aber ich bin überzeugt, wir werden im Himmel viele treffen, die katholisch sind. Auch die römisch-katholischen. Und ich glaube auch unabhängig von den beiden, die heute unter einer Million Beteiligung in Rom heilig gesprochen werden. Versteht ihr, wir sind Glaubenshelden, wir glauben an die Auferstehung, wir glauben an diese übernatürliche Kraft, die mächtig ist. Wir drücken es aus, indem wir sonntags sogar zum Gottesdienst kommen. Und trotzdem passiert es, dass wir wie die Frauen, die auch Glaubenshelden waren, auf einmal ratlos sind. Ich gebe uns mal so ein paar Beispiele. Was sehen, habe ich welche aufgeschrieben? Nee, das kommt erst später. Ich habe die hier nur auf meinem Zettel. Immer wieder kommt es vor, dass auch fromme Leute in eine Depression verfallen. Die kommen dann morgens nicht aus dem Bett. Dann steht man daneben und sagt, komm, aufstehen. Ach, ist sowieso alles egal. Die Wellen der Depression, die auch in unserer Stadt massiv um sich greifen, die sind so schlimm oft, selbst dass fromme Leute mit Selbstmordgedanken ringen. Die sind absolut ratlos geworden. Das kommt ja nicht über einen wie ein Blitzeinschlag, sondern das sind ganz langsame Wege, die dahin führen. Und dann ist man auf einmal ratlos. Was soll mit mir geschehen? Es ist doch sowieso alles egal. Und ich denke, manchmal ist es extrem schlimm, wenn jemand in Depression fällt. Weil wenn jemand so wie Christian, ihr fragt euch sicher, was er hat, nicht? Der hat Fußball gespielt und hat dann einen Bänderriss, ja? Das ist, wenn alte Herren Sport treiben. Sage ich ihm demnächst, ja? Versteht ihr? Deswegen konnte er nicht gehen, ja? Das ist jetzt gerade mal im Urlaub passiert. Ja? Der sollte lieber keinen Urlaub machen und predigen, dann würde sowas nicht passieren. Würde ich mir so sagen, nicht? Das ist gemein, ist brutal, aber wir beten gleich noch für ihn. Versteht ihr? Aber das sieht man, dann kommt man mit Krücken an und dann hat man sofort Erbarmen, man bietet sofort einen Platz an. Aber wenn jemand hineinkommt in die Kirche und lebt voll in Depression und guckt nur nach unten, wie die Frauen auch, dann weiß man gar nicht, dann ist man ratlos, nicht? Dann haben wir ganz schnell viele fromme Ideen, der könnte ja von einem Dämon besessen sein, kann sein, aber dann ist die Frage an die Gemeinde, hat sie die Autorität, ihn in dem Moment freizusetzen, wenn er hier reinkommt? Ich habe lange nicht mehr gesehen, wenn hier richtig spektakulär ein Dämon gewichen ist. Und ich glaube, könnte der eine oder andere sich irgendwo noch festgebissen haben. Ich warte drauf, bis diese Sachen wieder massiver werden, dass wirklich Befreiung kommt im Gottesdienst, dass ein Vorher-Nachher radikal sichtbar ist. Aber es kann auch sein, dass ein Heilungsgebet angesetzt ist, weil die Lamellen hier oben nicht richtig klappern. Das sind irgendwelche Stoffwechselvorgänge, die nicht richtig funktionieren. Und die Leute fallen von Zeit zu Zeit in einen ganz tiefen Zustand, den man nicht mit Krücken sehen kann. Und oft sind wir Christen da sehr erbarmungslos mit solchen Leuten, geduldlos oder auch ratlos. Es gibt diese andere Art der Depression, dass man hyperaktiv ist und nicht ruhig gestellt werden kann. Auch das ist ein Problem für sich. In solchen Fällen kann man ratlos sein. Es kann eine Ratlosigkeit sich breit machen, wenn Leid in die Familie hineinkommt. Wie geht das jetzt weiter? Wenn keine Antwort auf einmal präsent ist. Es kann sein, dass man ratlos ist, wenn man die Bilder vom Tsunami sieht vor einigen Jahren. Einige Fromme waren dann sehr schnell dabei, die sahen, das war Sodom und Gomorra, das der Herr vernichtet hat. Aber ich frage mich dann, wann die nächste Tsunami-Welle auf Berlin kommt. Wehe uns, wir richten in solche Sachen hinein. Wehe uns, wir versteifen uns in diese Richtung, weil in Thailand so viel Unzucht betrieben wird. Ich glaube, Berlin ist auf dem Höhepunkt dieser Unzucht, da brauchen wir gar nicht zu reden. Geh einmal durch die Straßen hindurch, da merkst du, wie unnormal du geworden bist als Christ. Ich glaube, es lässt sich nicht einfach so eine Antwort finden, auch wenn Leid kommt. Wirkliches Leid, körperliches Leid. Es gibt nicht immer eine Erklärung für Leid. Klar, ich sag mal, wenn ich mir regelmäßig ein paar Flaschen Schnaps am Tag reinhole und dann meine Leber kaputt ist, dann kann ich sagen, das ist sündhaftes Verhalten. Aber wie viel Leid existiert denn dann an Kindern beispielsweise, die eigentlich unschuldig sind. Hast du da eine schnelle Antwort? Geh mal auf die Krebsstation von Kindern. Hast du da eine Antwort? Wehe uns, wenn wir da schnelle Antworten, leichtfertige Antworten finden. Das ist vom Teufel, das ist die gefallene Welt. Tüte das ein, es gibt keine Antwort, die kannst du später oben fragen. Wäre eine Sache für sich, dass man da ein bisschen länger dran eingeht, aber an diesen Punkten sind wir oft ratlos. Wir können ganz schnell Dinge beurteilen, wenn sie außerhalb von uns sind, aber wehe, es kommt in unser eigenes Leben hinein. Ratlosigkeit macht sich bei uns breit, wenn es in der Liebe scheidet. Wie soll das jetzt weitergehen? Dann gibt es Durststrecken im wirtschaftlichen Bereich. Durststrecken bei der Eltern-Kinder-Problematik. Durststrecken bei persönlichem Misserfolg. Oder auch Ratlosigkeit beim Nachkarten der Situation Erster Weltkrieg oder wenn wir jetzt hineingucken in die Ukraine. Und da können selbst Glauben selten ratlos sein. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht über eure Köpfe hinaus, weil ich kenne solche Situationen der absoluten Ratlosigkeit. Nicht nur, welche Zahlen tippe ich denn fürs Lotto oder so, da bin ich auch immer ratlos. Aber die bringen mich nicht in irgendwelche Schwulitäten. Schwierig wird es, wenn wirklich Probleme da auftauchen und ich keine Lösung habe. Von Martin Luther gibt es folgende Geschichte. Er sitzt betrübt in seiner Studierstube. Er wird immer stiller, zieht sich immer mehr zurück. Da kommt eines Tages seine Frau Katharina zu ihm in schwarzen Trauerkleidern. Luther schaut auf und fragt sie, wer ist denn gestorben? Da antwortete ihm Katharina, Gott ist gestorben. Wenn du nicht mehr arbeitest, betest, sprichst und singst, dann ist Gott tot und hat keine Macht mehr. Das ist diese Ratlosigkeit, die in jedem von unserem Leben kommen kann. Und das ist keine Frage von Glaubensheldensein, ja oder nein. Solche Dinge kommen. Und wenn sie noch nicht da sind, dann hol dir nachher die CD und hör sie dir an, für den Fall, dass sie kommt, weil ich hoffe, von dem Bibeltext noch ein paar kleine Lösungsansätze zu bringen. Weil die Gefahr, die dann kommt, ist, dass man Hilfe sucht bei den Toten. Klammern auf Göttern. Dass ich bei den Toten Göttern suche. Es gibt dann diese Sache, dass ich mich woanders hin begebe und sage, naja, mal sehen, wie das ist. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Man geht vielleicht in eine gesteigerte Religiosität und hört nur noch Lobpreismusik und hat dabei keine Antwort. Zitiert vielleicht noch Lobpreis, bringt Sieg über den Feind. Das ist alles richtig, aber wenn der Feind nicht dahinter steckt. Manche erhöhen die Schlagzahlen, die geben ein größeres Opfer. Ablass hat man das früher genannt. Man lässt vielleicht eine Messe für sich lesen, auch das kann nicht verkehrt sein. Man geht zu irgendeinem Superprediger und meint, von ihm kriegte man die Hilfe. Und plötzlich ist vielleicht Gottesdienst gefragt, weil Not lädt ja beten. Alle diese Dinge sind sicher in sich nicht schlecht, aber sie bringen keine bleibende Lösung. Wir suchen dann viel zu oft in toten Übungen eine Lösung auf wirkliche Kernfragen, auf die es vielleicht im Moment keine Antwort gibt, wo wir ganz anders hinhören müssen. Und es könnte sogar dazu führen, dass in manchen Tagen so ein Hunger im Land ist und so ein Durst nach dem Wort Gottes und es ist nicht zu finden, wie es in Amos 8, Vers 11 bis 12 geschrieben steht. Selbst solche Zeiten können in die Ratlosigkeit führen. Die Frage ist natürlich, nachdem ich jetzt so lang ausgeholt habe, Paul, was hast du für Antworten anzubieten? Mitten in die Ratlosigkeit dieser Frauen sendet Gott Boten. Boten Gottes mitten in dieser Ratlosigkeit. Du wirst sagen, ich hätte gerne auch mal so einen Engel, wenn es mir so geht. Aber vielleicht ist der eine oder andere von uns auch so eine Art Engelsboten. Ich kann mich daran erinnern, es gehört mir zu den einsamsten Stunden in meinem Leben, als ich frisch verheiratet war, die erste Kinderwelle trat in der Gemeinde auf und plötzlich stellten wir fest, ich bin auf dem besten Wege, Vater zu werden. Der Bauch wurde immer dicker von meiner Frau. Nicht, was ihr jetzt gedacht habt, weil ich jetzt träge geworden bin. Und dann eines Tages, wir haben gebetet, also wir haben uns überlegt, Junge oder Mädchen, wollen wir nicht wissen, welcher Name wäre denn gut. Dann passierte das, dass auf einmal abends Blutungen auftraten bei meiner Frau. Ach, Glaubensheld, ich bete, klar, ich bin ja nicht ratlos, ich bete, ich gehe in religiösen Aktivismus, beten ist nicht verkehrt, ja, aber ich meinte, damit kann ich das Ganze steuern. Dann schließlich war es soweit, wir mussten eine Taxe nehmen ins Krankenhaus, der Taxifahrer war auch ein Leiharbeiter, der hatte noch nicht mal Ahnung, ich musste ihm sagen, wie man hinkommt. Meine Frau im Krankenhaus abgeliefert und am Morgen komme ich hin, empfängt mich der Arzt und sagt, ich muss Ihnen sagen, wir mussten am Abend die Schwangerschaft abbrechen, sonst wäre Ihre Frau verblutet. Dann stehst du da alleine im Raum, du stehst da und denkst, ich habe gebetet, ich bin im Glaubenszelt, ich habe ganz laut gesprochen, es soll Gutes geschehen, ich will dieses Kind haben und plötzlich alles weg. Ich kann mich erinnern, wie ich in die U-Bahn gestiegen bin. Ich kann mich erinnern, welches Maß an Einsamkeit auf einmal da war vor der Endgültigkeit, vor der du keine Antwort hast. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin hineingelaufen in unsere Gemeinde damals. Ich bin hineingelaufen ins Büro und da waren zwei Personen da, die mich in Empfang genommen haben. Und das Erste, was mein Pastor gemacht hat, er hat sich mit mir hingesetzt, er hat die ganze Geschichte kommentarlos angehört. Er hat sie nicht gesund geredet und irgendwas anders, sondern er ist da hingekommen und hat gesagt, jetzt beten wir zusammen. Jetzt beten wir zusammen. In aller Ratlosigkeit, auch wenn du noch keine Antwort hast für das, was läuft, wo es hingeht, das Wichtige wird sein, Gott sieht dich, er sendet einen Boten zu dir. Wenn jemand in Depressionen sein sollte, damit immer zu kämpfen hat, ich kann dir sagen, das Wichtigste, was passieren kann, ist, wenn jemand an dein Bett steht, der dich nicht anmacht, weil du schon wieder durchhängst, sondern der sich vielleicht einfach nur an deine Bettkante setzt und sagt, ich bin für dich da. Dann hast du noch keine Antwort, warum diese Phase, warum das so schlimm ist, warum dieses und anders. Dann hören alle Sprüche auf, Schluss einfach, da ist jemand da als Bote gesandt. Und was wäre, wenn unsere Gemeinde solche Boten wären, die ratlose Leute sehen, ohne schnelle Antworten, da zu sein, mit ihnen zu reden, sagen, ich bin für dich da. Wie schnell kommen wir zu vorschnellen Antworten, die bei genauem Nachprüfen überhaupt keinen Bestand behalten? Ich muss nicht als Klugscheißer auftreten. Und noch eins. Ich war 14, 15 Jahre alt. Da kam mein bester Freund abends zu mir nachmittags zu mir nach Hause und sagte, Paul, ich muss dir sagen, mein Vater ist gerade zu Hause erstickt. Da sitzt du als junger People da, null Ahnung, was man in Leitbearbeitung sagt. Ich war nicht ausgebildet in dem, wie ich damit umgehe. Aber ich weiß, ich habe mit meinem Freund Friedrich, den habe ich in die Arme genommen und dann haben wir nachher, da habe ich mich kaum getraut, das zu formulieren. Ich sage, ich bete für dich. Ich habe keine Antwort gehabt, warum sein Vater so früh gehen musste. Im Dorf hatten sie jede Menge Theorien zu ihm, aber ich hatte keine. Das Erste, Gott sendet diesen ratlosen Frauen am offenen Grab jemand, der ihnen zuhörte und, ich denke, ich hätte ihnen vielleicht den Kopf gewaschen. Er sagt, Mann, ihr Glaubensheldin, was ist mit euch los? Ihr könntet so ein starkes Zeugnis in der Bibel haben, auch bei Lukas. Jetzt seid ihr ratlos. Gute Nacht, Hütte, ich suche mir ein paar andere. Aber ich lese quer durch die Bibel, dass in schwierigen Situationen Gott nie den Kopf gewaschen hat. Da lese ich, da ist Gideon, hat sich zurückgezogen zum Korndreschen, nicht? Da kommt der Engel und was sagt er? Du tapferer Held, eine Lachnummer ist das in der ganzen Geschichte. Eine Lachnummer. Das liest du in keinem Harry Potter-Teil. Da geht es nur Hokus Pokus Fidibus. Aber hier kommt Gott selbst und sagt, hey, tapferer Held. Das Zweite, wenn er zu Maria kam, nicht? Was sagt er zu Maria? Fürchte dich nicht. Was sagt er zu den Hirten auf dem Feld? Fürchte dich nicht. Haben die deswegen eine Antwort zu allem? Nein. Aber diese Ratlosigkeit ist auf einmal vorbei, weil sie wissen, Gott ist mit mir. So, das Erste, er sendet Boten Gottes. Das Zweite, er erinnert an das prophetische Wort. Das ist eine spezielle Sache. So an den Boten können wir, wenn wir in der Depression oder in den Schwierigkeiten sind, kaum was machen. Die sind ungefragt auf einmal bei uns an der Bettkante. Aber am prophetischen Wort können wir was machen. Da gibt es doch wirklich im Johannes, ich glaube 22 steht es, dass Jesus sagt, dass er am dritten Tage wieder auferstehen wird. Die Bibel sagt, das verstanden die damals nicht. Aber ich habe mir gedacht, wie viel prophetisches Wort ist bei dir in deinem Herzen? Wie viel prophetisches Wort? Dass im Moment der Krise von irgendeinem Boden hochgehoben werden könnte. Ich habe überlegt, was wäre, wenn ich jeden Sonntag und auch wenn ich nicht predige, meine Mitpredigerinnen, wenn die von uns verlangen würde, jede Woche einen Bibelvers auswendig zu lernen. Und wir würden das gemeinsam trainieren. Dann hätten wir am Ende des Jahres 52 Worte Gottes, die hier innen drin lagern. Und wenn dann 2015 aus irgendeinem Grund mal eine Ratlosigkeit kommt und sich ein Engel neben dich platziert, der könnte dich daran erinnern, sagen, was hast du denn? Am 27.04.2014 auswendig gelernt. Ich mache das mit euch. Ich gebe als erste Hausaufgabe Psalm 1. Psalm 1. Mache ich deswegen, weil ich den schon auswendig kann. Ne? Ja, aber weil der so wichtig ist. Ich kann das, ich will dazu sagen, den habe ich auswendig gelernt im Hauskreis. Maria, damals, wo wir zusammen im Hauskreis gewesen sind, da habe ich den auswendig gelernt. Und da gibt es diese Phase, wer nicht sitzt, wo die Spötter sitzt, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Und da gibt es diese Phase, und was er tut, das gerät wohl. Ich hatte in meinem Leben noch nie tapeziert. Jetzt kriege ich eine neue Wohnung, war gerade frisch verheiratet und die Tapete, die war wirklich zum Schreien. Also habe ich die abgekratzt und ich habe so viel Wasser drauf gegeben, dass ich mit dem Spachtel auch mal richtig unter Strom gestanden habe, weil der durch die ganze Wand geflossen ist. Ich weiß dann, wie eine Sicherung fliegt. Dann habe ich alles durch Hardcore-Dienste gelernt. Aber dann hatte ich jetzt diese Tapete, die hatten wir von unserem letzten Ersparten gekauft. Dann stehe ich da, wie bringe ich die an die Wand? Wie mischt man das an? Google gab es noch nicht. Es gab auch solche Zeiten, wo man noch nicht bei YouTube nachlesen konnte, wie man am besten Tapete klebt. Ist euch das mal aufgefallen, ihr jungen Leute, ihr wisst ja gar nicht mehr, wie das ist. Man müsste noch mal bei euch einen Test machen. Wer von euch kann noch mit dem Rechenschieber eine E-Funktion ausschieben? Ihr wisst gar nicht mehr, was das ist, wa? Ach, Mann, oh Mann, die heutige Jugend. Aber mir was von Facebook erzählen, wa? Das will ich ja, lassen wir das lieber. Das war jetzt so eingeschoben, das gebe ich wieder beiseite. Ich bringe demnächst mal einen Rechenschieber mit und dann gebe ich mal an, wie meine Iteration über eine Woche lang mit dem Rechenschieber ausschiebt. Also das waren noch Dinge, das war noch Studium, war nicht heute, wo man dann sagt, der hat das alles schon drin.
Aber wo war ich denn jetzt stehen geblieben?
Ach so, ich war beim Tapetenkleben. YouTube gab es nicht. Ja? Und dann habe ich diesen Vers auswendig gelernt. Und dann habe ich schließlich gedacht, okay, ich sitze nicht, wo die Spötter sitzen. Ich habe meine Lust am Gesetz des Herrn. Also müsste die Verheißung doch stimmen. Und dann habe ich die Tapete genommen und habe gesagt, und was er macht, das Gerät wohl. Und ich habe selbst einen Stromschlag unter der Tapete ausgehalten. Und die Tapete war nachher gut.
Ich meine, heute wird die auch nicht mehr modern, aber ja.
Damals habe ich gelernt, was es heißt, wenn du nicht weißt, wenn du ratlos bist, wenn dann wirklich Wort Gottes auf einmal hochgebracht wird, durch den Geist Gottes oder durch einen Engel oder durch einen Boten, der an deiner Bettkante sitzt und sagt, denk mal drüber nach, und plötzlich ist es präsent. Wort und Geist kommen zusammen und lösen was auf. Das können wir aus dieser Geschichte lernen. Dann habe ich noch was. Das ist jetzt natürlich wieder, er beauftragt die Verkündigung, das lesen wir im Johannesevangelium, geht hin und sagt es meinen Freunden.
Auch wieder studiummäßig. In der Eisenhüttenkunde muss man irgendwann über Chromferrite und Austenite alles Mögliche lernen, über höchstlegierte Stähle. Und ich habe dann immer gedacht, ey, das packe ich nie, das ist mir alles viel zu kompliziert. Die sehen alle silber aus, der eine kann an Magneten kleben, der andere nicht. Und was macht man als Student, wenn man was nicht richtig versteht? Man lernt es auswendig, ein gutes Kurzzeitgedächtnis ist ein Garant für eine gute Note. Also habe ich das so gemacht. Wenige Jahre später war ich Assistent und musste Vorlesungen halten. Zu höchst legierten Stellen. Es war interessant. Da habe ich dann gelernt, was da wirklich hintersteht. In dem Moment, wo ich anfing, es zu erklären, musste ich mir ganz andere Gedanken machen.
Da habe ich gelernt, wenn ich anfange, darüber zu reden, dann verinnerle ich es. Deswegen sagt die Bibel, was du mit deinem Munde bekennst, dann fängst du an, drüber zu reflektieren und siehst, ach, das war jetzt Unsinn, das schraube ich wieder zurück, Film zurückspulen. Nur dann, wenn du anfängst, es zu verkünden, nur dann glaube ich, dass du es wirklich verstanden hast und dass du es lebst. Nämlich, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über.
Deswegen, wenn du den Bibelvers auswendig lernst, Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern wo die
Spötter. Wenn du das anfängst, lerne es laut.
Nicht zweimal lesen.
Augen zu, in Gedanken durchsprechen. Lerne es laut. Wenn du keinen zu Hause hast, dann geh hier auf die Toilette und dann gibt es genug Kabinen. Versteht ihr? Sprich es laut aus. Sprich es laut aus, dass es hier innen reinkommt und dass du im Glauben damit ansetzt.
Ich denke, wir sind manchmal ratlos, aber manchmal können wir was dran verändern, wenn ein Bote Gottes zu uns kommt, wenn er uns an das prophetische Wort erinnert und uns beauftragt zu verkündigen. Was mache ich nun mit dieser Information? Naja, ich könnte sagen, ich verlasse die toten Götter und wende mich wieder hin zum Wort. Sache ist ja nicht neu unter der Sonne. Aber die toten Götter, das Ego, das Aussehen, der Erfolg, das Kapital und so weiter, wo ich mich drauf verlasse, dass die irgendwo noch eine Veränderung bringen oder die Politiker oder sonst was. Ich fange an, mich wieder nur auf den Gott zu verlassen, der einzig wahre ist. Und nicht umsonst steht am Anfang der 10 Gebote, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn du keine anderen Götter neben ihm hast, dann bräuchtest du eigentlich die 9 weiteren Gebote nicht mehr, weil du würdest von ihm lernen, wie was umzusetzen ist. Da ist die ganze Verwurzelung drin. Und wann immer wir in der Ratlosigkeit zu toten Göttern gehen, den lebendigen Gott bei dem Toten suchen, werden wir in der Ratlosigkeit bleiben. Das Zweite, Glaubenshelden. Ja? Ich versuche wieder zu glauben. Jetzt könnte ich die Thomas-Geschichte erzählen. Vielleicht bist du auch so ein Thomas-Typ, ich bin so einer. Mir muss man was dreimal sagen, bevor ich es wirklich glaube. Auch wenn du mir das eine oder andere erzählst, ich glaube dir nicht alles, selbst wenn ich so aussehe. Manchmal geht das einfach hier rein und hier raus. Das lernt man, wenn man mit den Armen umgeht. Da wird so viel erzählt. Aber manchmal wäre es ganz ehrlich, wie Thomas auch auszusprechen, ich kann das alles gar nicht glauben. Nämlich dann kann dir Gott wirklich dienen. Heucheln wir rum und pumpen uns im Glauben auf, der nicht standhält, wird schwierig. Oder das Dritte. Ich greife den Mantel des Elia. Für mich eine der spannendsten Geschichten, die ich irgendwo kenne in der Bibel. Da als Elia dann abgeholt wurde mit feurigen Wagen und der Elisa ratlos dort stand und nur den Mantel des Elia noch gefunden hat. Am Jordan stand, sein Chef war gegangen, er war sich jetzt selbst überlassen. Dann nimmt er diesen Mantel und haut ihn in den Jordan rein und sagt, wo ist denn der Gott des Elias? Das wäre so eine Sache, wenn du heute im Gottesdienst gesessen hast und sagst, ja, ich bin da ratlos, dass du bildlich gesprochen das Wort Gottes wieder nimmst und sagst, wo ist denn dieser Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat? Und du fasst neu Glauben, dass Gott dir in deiner Ratlosigkeit begegnet. Was könnte sich verändern? Das wäre so der Königsweg, den ich uns mit auf den Weg geben möchte. Ratlosigkeit kommt. Ratlosigkeit macht sich immer wieder breit. Aber ich weiß, wer sich nicht beirren lässt, der wird auf geradem Wege direkt in die Ewigkeit gehen. Dort werden dann Fragen beantwortet. Dort wird Ratlosigkeit aufhören, weil dort wird kein Fragen mehr, na doch, vielleicht doch. Sonst wird es ja langweilig, wenn ich ihn nichts mehr fragen kann. Aber das ist meine Theorie. Ich möchte, dass wir, wenn Ratlosigkeit in unser Leben kommt, aus welcher Ursache auch immer, dass wir dann an diese kleine Gruppen von Frauen vor dem leeren Grab stehen. Vielleicht den Blick gesenkt. Ratlos sind, was machen wir denn jetzt? Schlaue Ideen werden ausgetauscht und man kommt nicht weiter. Und plötzlich kommt ein Ratgeber vorbei, der dir nicht die Lösung im Detail bringt, sondern der deinen Blick wieder aufschauen lässt, auf den Gott der Himmel und Erde gemacht hat. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Ich glaube, dass Jesus auferweckt worden ist am dritten Tage. Ich will es mit meinem Mund bekennen, damit es wirklich Substanz hat, wenn die Fragen in mein Leben hineinkommen. Und sie werden kommen. Ich sage euch das prophetisch, aber wohl dem, der dann jemanden hat, der bei dir klingelt, der bei dir vorbeikommt, der nicht mit schlauen Lösungsansätzen kommt, sondern einfach zu sagen, ich bin da, ich bin für dich da und ich baue mit dir gemeinsam Hoffnung auf. In der Ostergeschichte nehmen die Frauen das wirklich ernst. Sie laufen los zu den Jüngern und die waren auch ratlos. Und danach erst recht, bis sie die Begegnung mit dem Lebendigen hatten. Und das wünsche ich mir und euch von ganzem Herzen. So würde ich gerne mit euch ein Abkommen schließen. Wer von euch hätte Mut, mit mir in der kommenden Woche Psalm 1 auswendig zu lernen. 1, 2, 3, 4. Na, und wie soll mit euch anderen? Ey, ehrlich, entweder ihr könntet noch oder ich halte die Predigt nochmal. Was wollt ihr? Ihr kennt die Geschichte, wie ein Stotterer zur Bibelgesellschaft kommt und sagt, ich möchte gern Bibeln verkaufen. Ja, und der Chef gibt ihm da so drei Bibeln, so nach einem Tag kommt er wieder, ich brauche noch 10. Ist ganz erstaunlich, wie er die verkauft, so von Tür zu Tür. Sag, ich brauche 20.
dann schließlich fragt der Chef, wie geht das, dass du die Bibeln so verkaufst? Er sagt, ich klingel, ich sage, möchten Sie eine Bibel kaufen oder soll ich vorlesen? Versteht ihr? Wir können das probieren, ich werde es nicht abfragen, aber was wäre das, wenn wir nächsten Sonntag beginnen, wir haben die Augen geschlossen und es sagen, jeder schließt die Augen zu und wir lesen alle nach Luther, nicht die gute Nachricht, machen die Augen zu, wir brauchen die Folie nicht und wir sagen, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen, ja, ehrlich, dann ist der erste Baustein gelegt und wir hätten vielleicht noch 40 bis zum Jahresende. Vielleicht müssen wir zwei Verse mal zwischendurch doppeln, aber ich weiß nicht, ob es klappt, aber lern bitte laut. Toiletten können, wenn die Spülung rauscht, so laut sein, ehrlich. Ich möchte mit uns beten und vor allem für die, die jetzt vielleicht ratlos sind. Für all die, die nicht wissen, warum der Körper momentan so quietscht und eiert. Die Gott gefragt haben und Gott hat bisher keine Antwort gegeben. Die nicht wissen, warum das mit den Kindern so und so ist, warum das Chaos an dieser oder jener Ecke so ist. Die bisher keine Antwort gekriegt haben. Ich möchte für einen Christian beten, für einen Wolfgang beten. Ich möchte für die beten, die vielleicht jetzt ratlos sind in dieser Situation, wo sie drin stehen. Und zwar in der Richtung, dass sie einen Boten Gottes in der nächsten Zeit begrüßen können, der nicht den Kopf wäscht, sondern ermutigt. Der ihnen Ausblick gibt, der Hoffnung in dem, was in sie hineingelegt wird, wieder zum Leben erweckt. Dass Wort und Geist zusammenkommen. Und dann vielleicht, dass sie Mut bekommen zu bekennen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lass uns beten. Herr Jesus, ich möchte für all die Ratlosen unter uns beten, die momentan keine Antwort für ihre Lebenssituation haben. Für die Glaubenshelden, die ratlos geworden sind, weil das Grab scheinbar leergeräumt wurde und sie keine Antwort hatten. Ich möchte für die bitten, die ratlos sind über ihren körperlichen Zustand, die in dunklen Momenten fragen, warum habe ich das so verdient? Ich möchte für die Ratlosen beten, die ihre Not innerlich rausschreien oder auch manchmal laut. Für die, die selbst in Gebetszeiten müde geworden sind, die gleiche Frage zu wiederholen. Die weder mit dem Warum noch Wozu ans Ende gekommen sind. Ich bete für diese Ratlosen, dass sie heute durch dein Wort, dass du in sie hineingelegt hast, ermutigt werden. Dass sie feststellen, du bist ja da. Du bist ja da. Dass sie Mut bekommen zu verkündigen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich bete für Wolfgang in der Therapie. In der Reha, tu ihm gut, begegne ihm durch dein Wort, durch Boten, die ihn erreichen. Ich bete für Christian, dass du Heilung schenkst für seinen Fuß. Ich bete für die, die Sorgen haben über Kinder und Kindeskinder. Gib Gnade, dass sie sich unter dein Wort stellen können.
bitte dich für die, die in finanziellen Dingen, in Zukunftsfragen ratlos sind, dass sie merken, du bist da. So segne ich hinein mit deiner Güte, mit deiner Liebe und mit deinem Erbarmen. Amen.